Deutschlandfunk Kultur heute.
Die ersten sportlichen Wettbewerbe haben zwar schon begonnen, aber erst heute Abend werden die Olympischen Spiele in Paris offiziell eröffnet. Hauptdarsteller ist dabei trotz der mehr als 10.000 Sportler, der 3.000 Sänger und Tänzer in mehrfacher Hinsicht die Seine, die so sauber wie seit Jahrhunderten nicht mehr mitten durch die Stadt fließt, vorbei an Notre Dame, dem Louvre und dem Eiffelturm. Diese Sommerspiele werden anders sein als die der letzten Jahrzehnte, denn die Sportereignisse werden zum großen Teil ins Stadtgeschehen integriert. Paris will außerdem in Sachen Nachhaltigkeit punkten und zum ersten Mal überhaupt treten Athletinnen und Athleten in gleicher Anzahl an. Ein Novum: Geschlechterparität bei Olympia. Pierre de Coubertin, der Erfinder der Neuzeitspiele, war übrigens strikt gegen Frauenwettbewerbe. 1896 in Athen gab es gar keine Frauen, 1900 in Paris gerade mal 22. Mit der Sporthistorikerin Petra Zschoppe von der Universität Leipzig habe ich einen Blick in die Geschichte der Olympischen Spiele geworfen und mit ihr zuerst über eine Disziplin gesprochen, die es schon seit fast 80 Jahren nicht mehr gibt: Kunstwettbewerbe.
Zwischen 1912 und 1948 gab es olympische Kunstwettbewerbe. Das war auch ein Wunsch, ein Anliegen von Coubertin.
Wie kann man denn Kunst in einen Wettbewerb umwandeln? Weil das ist ja auch ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen, als sagen wir mal beim Weitsprung oder beim 100-Meter-Lauf.
Ja, sicher. Aber wenn wir an Turnen oder Kunstspringen, Synchronschwimmen oder sowas denken, sind ja auch subjektive Bewertungskriterien. Also es gibt ja auch beispielsweise Literaturwettbewerbe oder Architekturpreise. Und in der Art hat man das dann auch im Programm der Olympischen Spiele zumindest zeitweilig auch mit dabei gehabt.
Und warum wurde das nach 1948 nicht mehr in die Olympischen Spiele integriert?
Also offiziell war das einer der Gründe, dass es hieß, gar nicht so sehr die Bewertung, sondern das wären ja keine Amateure. Bis 1981 gab es noch den sogenannten Amateurparagrafen. Das heißt, es durften nur, das stammte aus den Anfängen die Idee, also nur Menschen teilnehmen, die das quasi zum Vergnügen und nicht zum Gelderwerb betreiben. Und die Künstler wären ja diesem Amateuranspruch nur nicht so durchgängig gerecht geworden. Man könnte in Klammern noch oder als Fußnote eine andere Begründung noch mit anführen. Ein wesentlicher Protagonist im IOC, der später auch Präsident wurde, nämlich Avery Brundage, hatte auch am Kunstwettbewerb vorher teilgenommen, allerdings ohne Erfolg. Und der war einer derjenigen, der vehement für die Abschaffung auch plädiert hat.
In Paris gibt es ja auch ein sehr interessantes kulturelles Rahmenprogramm, ein museales Rahmenprogramm, das sich um das Thema Sport dreht. Da gibt es gleich in mehreren Museen Ausstellungen zum Thema. Ist das etwas, woran man auch sehen kann, dass sich Sport und Kunst, dass es da eine gegenseitige Beeinflussung gab?
Also die Idee war ja von Anfang an auch bei den Vorstellungen von Coubertin, dass Sport ein wesentliches Element von Kultur ist, also gar nicht so eine Trennlinie, wie man sie gelegentlich mit unterzieht. Sport als Teil von Kultur, und tatsächlich gibt es ja in verschiedenen Punkten auch eine Nähe zur Kunst. Und das war von Anfang an auch die Intention, dass man diese sportlichen Wettkämpfe auch in ein kulturelles Rahmenprogramm einfügt. Also dass das mehr sein soll als bloße Sportwettkämpfe, sondern wirklich mit Eröffnungsfeier, wie wir sie heute Abend erleben werden, und auch dem Abschlusszeremoniell und eben den verschiedenen Orten, die eine Begegnung mit unterschiedlichen Künsten ermöglichen, das wirklich zu einem ganz besonderen Fest zu machen.
Und das gilt auch für die Antike?
In der Antike war der Rahmen auch war ursprünglich ja auch aus dem Kult heraus entstanden. Die hatten auch eine gemeinsame Eröffnungsfeier. Man huldigte und opferte den Göttern. Man hatte gemeinsames Festmahl. Ich glaube, es war ein ziemliches Gelage, was dann auch stattfand. Also es war dann ja auch so, dass den Siegern beispielsweise auch entsprechend Statuen dann gewidmet worden sind, die uns ja heute auch eine Vorstellung geben von dem, was damals im antiken Griechenland stattgefunden hat. Also die Verbindung zur Kunst war durchaus in der Antike schon gegeben.
Ich würde gerne noch über einen anderen Kerngedanken von Olympia mit Ihnen sprechen, nämlich den der Gleichheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Geschlechterparität sprechen, zum ersten Mal 2024 bei Olympia, muss man sagen, in der Geschichte waren die Männer dann doch immer bis heute gleicher als die Frauen?
Ja, man könnte schon sagen, in der antiken Tradition hat ja Coubertin von Anfang an seine Spiele erstmal nur als Ort, an dem der männliche Athletismus sich präsentieren konnte, verstanden. Und das hat sich relativ lange durchaus noch so erhalten, dass der überwiegende Teil der Sportarten doch den Männern vorbehalten war, wirklich erst in den letzten Jahrzehnten dort deutliche Schritte gegangen worden sind, um alle Sportarten für die Frauen zugänglich zu machen. Zum einen aus der Perspektive des Olympischen Programms hat es eine erhebliche Zeit gebraucht, aber auch aus Perspektive der teilnehmenden Länder. Ja. Also nicht alle nationalen Olympischen Komitees waren bereit, auch Frauen in ihren Teams zu haben, beziehungsweise Frauen auch in einer gleichberechtigten Art und Weise in ihren Mannschaften zu haben.
Jetzt muss man natürlich irgendwie sagen, dass wenn man an Gleichheit denkt, Gleichheit auch nur dann hergestellt werden kann, wenn man am Ende doch wieder Unterschiede macht, sonst gäbe es ja zum Beispiel keine Paralympics. Also wie weit kann man den Gedanken der Gleichheit eigentlich treiben bei Olympia?
Ich glaube, Gleichheit ist vielleicht auch nicht das entscheidende Wort, sondern Chancengerechtigkeit. Also, dass die Chance zur Teilnahme für alle gegeben ist. Und das muss jetzt nicht bezogen sein nur auf die Wettkämpfe, die wir jetzt in Paris sehen werden oder die in der Vergangenheit stattgefunden haben, sondern eine wesentliche Idee ist, Sport für alle zu ermöglichen. Dass nicht alle auf dem Leistungsniveau sein werden, bei den Olympischen Spielen anzutreten, ist eine andere Frage. Aber den Zugang zu Sport zu ermöglichen, über den Rahmen auch der Spiele hinaus, das wäre so ein Aspekt, den ich unter nicht unbedingt Gleichheit, aber Chancengerechtigkeit und eben Kampf gegen jegliche Form von Diskriminierung einordnen würde. Und da hat sich schon eine ganze Menge getan. Also am Anfang tatsächlich nur Männer, mittlerweile ja der Zugang für Frauen, aber eben auch ausdrückliche, in der Charta auch fixierte Festlegungen, dass man auch aus anderen Gründen, also klar, was die Nationalität betrifft, ohnehin keine Diskriminierung, weil alle dort gleichberechtigt starten, was Religion betrifft, was sexuelle Orientierung betrifft, aber auch die Frage von geschlechtlichen Identitäten ist etwas, mit dem sich die olympische Bewegung inzwischen auch auseinandersetzt.
Der Gedanke der Neuzeitspiele war ja im Prinzip, dass der Kampf der Nationen spielerisch inszeniert wird. Kann dieser Gedanke eigentlich heute noch tragen, wo gerade jetzt zwei Kriege das Geschehen in Europa doch stark prägen?
Naja, die Idee war eigentlich nicht Kampf der Nationen, sondern als die Olympischen Spiele der Neuzeit auf Initiative von Coubertin, aber es waren ja durchaus andere, die auch in einer ähnlichen Richtung schon Aktivitäten entwickelt hatten, ging es eher darum, dass die Völker Wege finden, sich zu verständigen, sich näher zu kommen. Also Ende des 19. Jahrhunderts waren ja durchaus auch einige Kriege, beispielsweise in der Kindheit von Coubertin auch der Deutsch-Französische Krieg, der sicher auch seine Vorstellungen mit beeinflusst hatte. Und es begann sich in den 1890er Jahren auch eine Friedensbewegung zu entwickeln. Und im Zuge dieser Friedensbewegung war eben der Gedanke, dass man sich mit sportlichen Mitteln im friedlichen Wettstreit messen sollte und es auch gar nicht in erster Linie darum ging zu gewinnen, sondern die Hauptidee tatsächlich die war, dass jeder, der teilnimmt, seine bestmögliche Leistung dort präsentieren sollte. Also die Idee, sowas wie gesellschaftlichen Fortschritt auf der Bühne des Sports mit dem Streben nach immer besseren, nach höheren Leistungen umzusetzen und gar nicht so sehr dieses Bessersein als die anderen. Das wird, glaube ich, auch bis heute gerne verkannt, also in zwei Richtungen. Zum einen heißt es mitunter, naja, dabei sein wäre alles. Nee, der Anspruch war schon ein anderer, aber eben auch nicht als oberste Priorität besser zu sein als andere und im Nationenspiegel zu siegen. Also das ist etwas, was eher von den verschiedenen Ländern hineingetragen wurde, aber nicht als Grundidee.
Also dieses Dabeisein ist alles, das muss man ja auch tatsächlich irgendwie ein bisschen als Mythos entlarven, weil das ist ja schon sehr offensichtlich, dass die Sportlerinnen und Sportler ja im Grunde genommen erstmal auch einen Wettkampf gegen sich selbst und ihren Körper austragen und auch in diesem Jahr und bei diesen Olympischen Spielen Doping wieder ein Thema ist.
Ja, das ist eine Begleiterscheinung. Also wenn wir ganz weit zurückgehen, dann finden wir ja wirklich schon Anfang des 20. Jahrhunderts erste Indizien für Doping, selbst wenn es damals eben noch keine Kontrollen und keine Sanktionen dagegen gegeben hat. Mittlerweile gibt es dort ein klares Reglement und es gibt aber auch immer wieder Versuche, das zu unterlaufen und sich auf die Art und Weise Vorteile zu verschaffen. Das, fürchte ich, wird uns auch in diesem Jahr nicht erspart bleiben.
Mit der Sporthistorikerin Petra Zschoppe von der Universität Leipzig habe ich über Sport, Kunst und die Idee von Olympia gesprochen.